Lied wurde 1988 auf dem Christiwell Nürnberg gesungen. Damals Theo Lehmann noch in der DDR, Jörg Swoboda noch in der DDR. Sie durften dabei sein und dann hat ja das Wunder der Geschichte uns überrascht. Und an diesem Wochenende findet wieder Christiwell statt. 13.000 junge Menschen, die in Erfurt unterwegs sind. Und die Bilder, die wir bekommen, sind begeisternd zu sehen, wie da so viele junge Leute ihren Glauben leben und einfach da mit Jesus unterwegs sind. Das ist schon was, was dann hoffentlich auch lange weiter wirkt. Und ich bin gespannt, welche Lieder in 30 Jahren gesungen werden, wo die Leute sagen, wisst ihr noch, damals 2022, da waren wir in Erfurt auf dem Christiwell. Heute das Thema, die Chance des Scheiterns. Wenn wir das Leben betrachten, dann gehört Scheitern dazu. Hier die Lotse Südwand, der dritthöchste Berg der Welt. Und alle Bergsteiger mit Rang und Namen sind an dieser Wand gescheitert. Keiner hat aufs erste Mal diese Wand bezwingen können. Oder, was leider ist, 38% aller Ehen in Deutschland scheitern. Und man sagt, nach 14,7 Jahren ist die durchschnittliche Haltungsdauer erreicht. Und damit auch da scheitern in Beziehungen. Oder beim Sport jemand, der scheitert. Und es gehört ja leider immer wieder dazu, zu den schmerzhaften Erfahrungen, dass da manches nicht geht. Wieder andere scheitern am Kochen. Ich muss so dran denken, ich war mal eingeladen bei jemand, der hat gesagt, mal kommen, mal reden und Fragen stellen. Und dann kam ich dorthin und da sagt die Dame, ich habe extra einen Kuchen gebacken. Und dann wollte sie ihn anschneiden. Und man hat gemerkt, das Messer taugt nicht, wahrscheinlich wäre die Motorsäge besser gewesen, bis sie gemerkt hat, ja, ich habe das Backpulver vergessen. Dementsprechend war es eine relativ kompakte Masse, die man dann mehr oder weniger als Keks essen hat können, dünn geschnitten, funktioniert. Man scheitert. Wisst ihr, Scheitern gehört zum Leben und zum Glauben dazu. Und da ist die Bibel ehrlich. Sie beschreibt die Menschen, die Jesus nachfolgen, nicht als die Helden, die das Scheitern nicht kennen, sondern im Leben dieser Menschen ist das Scheitern immer wieder präsent. Und es sind die großen Dinge, wenn wir an Mose denken, der Mörder David, oder es sind viele kleine Dinge, wenn wir an Jeremia denken, der irgendwann sagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe gekündigt und Gott neu anfängt. Und es ist Petrus. Und um den geht's heute. Petrus, ein Mensch mit einem ganz großen Potenzial, die Initiative zu ergreifen, Dinge zu gestalten, aber auch mit einem großen Potenzial zu scheitern. Und da gilt's, wie es im Sprichwort heißt, wo viel Licht ist, da ist oft auch viel Schatten. Und das Interessante ist, dass Jesus dieses Scheitern nicht verhindert hat, sondern dass er sagt, ich habe für dich gebeten, dass in diesem Scheitern dein Glaube nicht aufhört, dass dein Glaube nicht auf der Strecke bleibt. Und da erahnen wir schon etwas, dass Scheitern nicht nur zu unserem Leben gehört, sondern dass es auch eine wichtige Rolle spielen kann. Und dass Gott aus Scheitern etwas bewirkt, Scheitern eine Chance ist. Deshalb auch das Thema, die Chance des Scheiterns. Und ich glaube, wir können natürlich jetzt sagen, wie können wir Scheitern vermeiden? Aber ich glaube, wir müssen genauso, weil das Scheitern zu unserem Leben gehört und zum Glauben gehört, die Frage stellen, welche Chancen beinhaltet das Scheitern, was Gott uns dadurch gibt? Und viele kennen die Begebenheit, die da im Hintergrund steht. Kurz vor seiner Verhaftung hat Jesus ja angekündigt, ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen. Und Petrus sagt, nein, Herr. Und dann bekommt es ja so zugesprochen, Petrus, du wirst dreimal verleugnen in dieser Nacht, etwas mit mir zu tun zu haben. Du wirst öffentlich sagen, dass du mich nicht kennst. Und dann kommt von Petrus diese Haltung. Und wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Und wenn alle scheitern, ich nicht. Und Jesus, er spricht ihm dann gar nicht mehr viel zu. Er fängt gar nicht an zu diskutieren. Das ist interessant, wenn man diese Berichte liest. Denn Petrus war ja von überzeugt und bei der Verhaftung, da hat er es ja gezeigt. Als er sich vor Jesus stellt mit dem Schwert, sich den Tempelsoldaten entgegenstellt. Also wenn es einen Wahnsinnigen gegeben hat bei der Verhaftung, dann war er das. Ja, denn bewaffneter Widerstand war damals kein geliebtes Ding. Und die hatten damals keinen Human Rights Watch oder sonst was, wo sie dann sagen, da müssen wir sorgsam umgehen, da wurde zugelangt. Petrus, der dann erlebt, wie Jesus ihn zurückpfeift, sagt, lass das Schwert zur Seite. Und als Jesus verhaftet war, geht Petrus mit Jesus. Und Johannes, er berichtet extra, dass Petrus aufgrund von guten Beziehungen eines anderen in den Innenhof des Hohen Priesters kam. Und dort dann diese Szene, wo er angesprochen wurde, du bist doch einer aus Galiläa, du bist doch der mit Jesus, einer Verwandter von Malchus, dem das Ohr abgeschlagen wurde durch Petrus, der sagt, ich kenne dich, du hast meinen Verwandten verletzt im Gethsemane, du bist auf jeden Fall einer von Jesus. Und Petrus immer wieder sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann kommt der Höhepunkt. Da heißt es in den Berichten bei Matthäus und bei Markus, und Petrus fing an, sich selbst zu verfluchen und sprach, ich kenne ihn nicht. Wisst ihr, was das für den Juden bedeutet? Der sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Jesus kenne. Er hat eigentlich den Fluch Gottes über seinem Leben herbeigeschworen und gesagt, wenn ich diesen Jesus kenne, soll Gott mich verfluchen. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus, er bricht zusammen. Er geht hinaus, heißt es, er weint bitterlich. Und dann kommt der Ostermorgen, die Tage danach, er begegnet Jesus. Und ist euch das schon mal aufgefallen, dass nicht in der ersten Begegnung Jesus sagt, Petrus, komm mal, wir müssen gleich mal reden. Sondern das steht erstmal unausgesprochen zwischen den beiden. Und dann geht es nach Galiläa und es ist nicht angesprochen. Und Jesus, er gibt Zeit. Warum er nicht schneller? Er weiß es. Und dann knüpft Jesus an ein Geschehen an, das 3 Jahre zurückliegt am See Genezareth. Damals haben Petrus und seine Kollegen die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen und dann dieser große Fischzug, wie man sagt, und er wurde damals in die Nachfolge berufen. Und jetzt wieder dasselbe Geschehen. Johannes 21 berichtet, die ganze Nacht gefangen, die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und dann steht Jesus am Ufer und sie machen wieder diese Erfahrung, als Jesus sagt, werft die Netze aus, dass sie eine Unmenge Fische fangen. Johannes nennt sie sogar 153. Und Petrus erkennt, das ist ja Jesus. Und dann frühstücken sie miteinander und dann kommt es zu der Frage. Jesus, er geht mit Petrus ein Stück weg von den anderen. Und dann stellt er ihm diese Frage, die Johannes berichtet, und ihr könnt hier mitlesen. Ich lese uns nach der Übersetzung von der Basisbibel. Da heißt es, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen. Das heißt so viel wie, das gilt, das ist wahrhaftig. Das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden, du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Und dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Spannender Text, vielen bekannt. Und ich möchte den Text mit euch anschauen unter diesem Aspekt, was ist denn die Chance des Scheiterns, die uns hier in diesem Text begegnet? Und es sind so ein paar Dinge, die Jesus da hineingepackt hat. Und ich glaube, wir können uns dann selber immer wieder mit verorten. Das Erste, das ist die Chance, sich selber besser kennenzulernen. Ja, Jesus hat Petrus besser gekannt als er selber. Da sagt Jesus, Petrus, du wirst mich verscheitern. Und Petrus sagt, niemals, Jesus, da kennst du mich schlecht. Und im Nachhinein wird deutlich, er hat mich viel besser gekannt. Viel besser gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Petrus, er hat sich viel mehr zugetraut, als er eigentlich bringen konnte. Und er hat sich dabei über die anderen erhoben. Er hat sogar gesagt, und wenn alle anderen nicht, ich schon. Ja, das ist so diese Haltung. Ich weiß, wer ich bin, und die anderen, das weiß ich auch, wer sie sind. Ich bin besser als die anderen. Vielleicht nie so deutlich ausgedrückt, aber ganz tief in uns Menschen. Und sein Scheitern hat ihm eine neue Sicht von sich selber gegeben. Er hat schmerzhaft erleben müssen, wozu er in der Lage ist oder wozu er nicht in der Lage ist. Und ich habe den Eindruck, dass hier so ein Petrusgehen ganz schnell in uns Menschen zum Tragen kommt. Und zwar oft unbemerkt. Und es findet sich oft am besten dort, wo man mit dem Scheitern der anderen konfrontiert wird. Wie kann der nur sowas tun? Kennt ihr so einen Spruch? Was sind das denn für Christen? Ich sag's ganz ehrlich, es hat mich unheimlich betroffen, immer wieder zu hören, was da in der katholischen Kirche mit diesem Missbrauchsskandal vor sich geht. Und wir hatten letztes Jahr in Passau ein ganz spannendes Treffen mit katholischen Bischöfen, mit Verantwortungsträgern aus verschiedenen Bistümern und hatten einen Tag miteinander verbracht, um über verschiedene Fragen zu sprechen. Auch die Frage, wie können wir gemeinsam da in diesem Anliegen zusammenstehen, dass der Glaube an Jesus in unserer Gesellschaft mit allen Veränderungen immer wieder zum Tragen kommt. Und dann in den Gesprächen zu hören, was das mit den Menschen macht, die erleben dieser Missbrauchsskandal. Und dann zu erleben, wie Christen darüber sprechen, die katholische Kirche. Hab's doch gleich gewusst. Die sollten mal Ordnung schaffen in ihrem Haus. Die sollten mal darauf achten, dass sie da anständig da für klare Verhältnisse sorgen. Und ich habe gedacht, müssten wir das nicht auch tun? Vielleicht nicht in dem Thema, vielleicht auch schon. Vielleicht in anderen Dingen, wo man sagt, wir sind doch nicht besser. Wenn ich anfange, mit dem Finger auf andere zu zeigen, heißt es in der Regel, ich bin besser, mir passiert das nicht. Und was lernt Petrus? Er sagt, wenn die alle scheitern, ich nicht. Und in dem Scheitern erlebt Petrus, ich bin nicht in der Lage, für mich zu garantieren, ich bin nicht besser als die anderen. Ich kann oft nicht halten, was ich möchte. Ich kann nicht der Mensch sein, der ich sein wollte. Und im Scheitern diese Chance, sich selber erstmal besser kennenzulernen. Und es hat eine ganz große Bedeutung, auch für den Umgang mit dem Scheitern der anderen, auch mit den Schwächen der anderen. Wer weiß, ich kann selber für mich nicht garantieren, geht barmherziger und demütiger mit dem Scheitern der anderen um. Und er wird vielleicht dem anderen weniger anklagend begegnen, weil er weiß, im Letzten kann ich für mich auch nicht garantieren. Und zweites, was da passiert, das ist die Chance, auch Jesus besser kennenzulernen. Wisst ihr, Petrus, er hat es ja erlebt, als Zuschauer, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgegangen ist. Ich verdamme dich nicht. Wie Jesus einem Zachäus, diesem Betrüger, sagt, diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Ja, und wie viele Menschen, weil Jesus eine Chance bekam, das hat Petrus immer als Zuschauer erlebt. Und jetzt erlebt er es an sich selber, dass Jesus mit diesem Scheitern des Petrus nicht am Ende ist. Und es fällt jetzt hier was ganz Spannendes auf. Ich lade euch ein, den Text vielleicht zu Hause nochmals zu lesen. Jesus, er sagt nicht, Petrus, hast du mich liebt? Sondern er sagt, Simon, hast du mich lieb? Petrus, das war der Verheißungsträger, der Fels, der diese Geschichte Gottes trägt. Simon, das war der Mensch. Und Jesus, er spricht ihn an und sagt, Simon, das ist der, der nicht für sich garantieren kann. Und diesem Menschen gebe ich eine neue Chance, der nicht für sich garantieren kann. Und dabei stellt er ihn nicht bloß. Es wäre ja so auch möglich gewesen, nachdem Petrus den Mund so voll genommen hatte, dass er in versammelter Mannschaft der Jünger sagt, also jetzt hört mal alle her, jetzt muss ich mit Petrus mal was klären. Ihr habt ja alle mitbekommen, dieses Großmaul. Und jetzt müssen wir hier mal Klartext reden. Ja, Petrus, hast du es endlich eingesehen? Sondern der Text danach wird so deutlich. Ja, er hat Petrus zur Seite genommen, nur er und Jesus. Und er hat ja diesen geschützten Raum gegeben, einfach die Brücke zum Neuanfang. Und Petrus, er erlebt, mein Scheitern ist nicht der Schlusspunkt, sondern Jesus lässt mich neu anfangen. So hat er Jesus bisher immer beobachtet. Jetzt hat er selber erlebt. Bisher hat er die Gnade und die Vergebung immer gesehen, was es bei anderen passiert. Und jetzt erlebt er es am eigenen Leben. Jesus, er geht genau so mit mir um. Ich darf neu anfangen. Riesengeschenk. Und wisst ihr, das für uns selber immer wieder so zu entdecken, ich darf neu anfangen. Scheitern ist kein Schlusspunkt. An Gott schuldig werden ist kein Schlusspunkt, sondern ich darf von Jesus diese Chance des Neuanfangs bekommen. Und genauso sollen wir lernen, mit anderen Menschen umzugehen, die auch gescheitert sind. Von Jesus zu lernen, folg mir nach, sagt er dann. Folg mir nach im Umgang mit denen, die gescheitert sind. Nicht die Anklage, sondern die Frage, wie kann ich helfen, dass Neuanfang passiert. Wie kann ich dazu beitragen, dass ein Gescheiterter diesen Raum bekommt, Vergebung und Neuanfang zu haben? Und das Dritte, das ist die Chance, das kennenzulernen, was Jesus von uns wirklich erwartet. Wenn Petrus und Jesus ein altes Ehepaar gewesen wäre, dann hätte Jesus wahrscheinlich gesagt, versprich mir, dass du das nie wieder tust. Und Jesus, er sagt diese Frage gar nicht, weil er weiß, das kann der gar nicht versprechen. Und es kommt hier zu einer ganz, ganz spannenden Entwicklung, dieses Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb, hast du mich liebe. Und ich möchte euch dieses Gefälle mal erklären, darum habe ich die Flipchart hergestellt. Ich hoffe, ihr könnt mich so auch verstehen. Versteht ihr mich so? Ja? Es gibt im Griechischen mehrere Begriffe für Liebe. Ja? Und das eine heißt Philia. Philia, da kommt der Philius davon her, der Freund. Ja, und diese Philia ist eine freundschaftliche Liebe. Wo ich sage, ich kann den anderen in freundschaftlicher Liebe begegnen, die aber davon geprägt ist, dass ich einfach Mensch bin in meiner Schwachheit. Da ist das inbegriffen, der andere wird auch von mir enttäuscht werden. Ich kann es nicht anders. Ich werde dem anderen was schuldig bleiben, das kann ich nicht anders. Ich werde nicht in der Lage sein, diese Liebe immer durchzuhalten, sondern das ist einfach, ja, du bist mir wertvoll, ich bin für dich im möglichen Rahmen von dem, was ich als Mensch kann. Mehr geht nicht. Und dann gibt's, viele kennen das so als gute Bibelleser, natürlich die Agape. Das ist ja für manchen dann sowas wie dieses große Wort. Und diese Agape, das ist die göttliche Liebe. So liebt nur Gott. Das war damals bei den Griechen. Ja, das ist diese Liebe, die nur Götter möglich ist. In denen bleibt nichts offen. Da wirst du nie enttäuscht. da wirst du niemals erleben können, dass etwas offen bleibt. Das ist diese Liebe, die in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Ja, die Liebe ist sanftmütig und demütig, sie ereifert sich nicht, sie erträgt alles. Ja, da wird so beschrieben, diese vollkommene Liebe. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt gehe ich nochmal hierher. Die erste Frage, die Petrus gestellt bekommt von Jesus, heißt: Petrus, liebst du mich mehr als die anderen, also eine Agape-Fluss, und zwar mit dieser Agape-Liebe? Petrus, liebst du mich in einer Liebe, in der nichts mehr offen bleibt, und zwar noch mehr als alle anderen? Das hat er ja versprochen. Wenn alle gehen, ich werde niemals gehen von dir. Und Petrus, er antwortet und sagt: Herr, ich kann dich nur mit dieser Philia, freundschaftlichen Liebe, lieben. Im Griechischen begegnen uns hier diese beiden Begriffe. Jesus fragt Petrus: Liebst du mich mehr mit einer Liebe, die nichts mehr offen lässt, mehr als alle anderen? Und er sagt: Jesus, ich kann nur als Mensch. Mehr ist mir nicht möglich. Und die zweite Frage, das sagt Jesus: Na, dann streichen wir das weg. Liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe, nicht mehr als die anderen, sondern nur mit dieser Liebe, die nichts offen lässt? Petrus antwortet wieder: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, aber nur wie ein Mensch dich lieben kann, Philia. Und die dritte Frage, die Jesus stellt, dass er sagt: Petrus, liebst du mich als Mensch mit dieser Philia? Liebst du mich so, wie es dir möglich ist? Und dann diese Antwort von Jesus, von Petrus, der sagt: Herr, du weißt doch alle Dinge. Du kennst mich doch. Du weißt doch, wer ich bin und wozu ich nicht in der Lage bin. Du weißt, ich kann dich nur mit dieser Liebe leben. Warum hat Jesus dieses Gefälle so gemacht? Warum diese Fragen? Jesus, er zeigt Petrus damit: Petrus, du kannst nicht für dich garantieren. Und das erwarte ich auch nicht von dir. Ich erwarte nicht von dir, dass du mir in die Hand versprichst, das wird nie mehr passieren. Ich will dich zu diesem Bekenntnis hinführen: Du sollst mich so lieben, wie es dir möglich ist, als dieser Simon, als dieser Mensch. Mehr geht nicht. Wenn es dann heißt, dass Petrus traurig wird, dann ist es nicht nur dieses Scheitern, was er vor Augen hat. Ich hätte es ja wissen müssen. Sondern ist es vielleicht dieses Traurigsein, dass er merkt: Ich hätte es ja gerne anders. Aber ich kann nicht für mich garantieren. Und zu entdecken: Jesus, er erwartet von mir nicht mehr, als mir möglich ist, hat ganz große Folgen. Für sich selbst, für den Anspruch sich selbst gegenüber: Das wird mir nie mehr passieren. Ist ja, wenn ich bei Gesprächen Leute dann höre, die sagen: Ja, ich habe wirklich schwer versagt, aber ich will es Jesus versprechen, dass das nicht mehr passiert. Dann sage ich: Mach's bitte nicht. Du überforderst dich selber, du wirst scheitern, du bleibst Mensch. Anderen Menschen zu sagen, wird nie mehr passieren. Von anderen zu erwarten, das soll nicht mehr passieren. Das erwartet Jesus nicht mal. Er sagt: Du kannst mich nur lieben, wie es dir als Mensch möglich ist. Und das ist immer begrenzt. Da bleibt immer etwas offen. Jesus erwartet nicht mehr von uns. Und das Vierte, was wir als Chance bekommen, das ist das Vertrauen von Jesus kennenzulernen. Wisst ihr, als Petrus dann gesagt hat: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, da kommt es nicht zu einer herzergreifenden Versöhnungszeremonie, wie so bei Rosamunde Pilcher und sonst irgendwas. Ja, sie fallen sich in die Arme und sagen: Ja, alles wieder gut und so. Sondern genau das Gegenteil. Jesus sagt: Petrus, und jetzt weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ein riesen Vertrauenserweis, nicht mal auf Bewährung. Also Petrus, wenn du dich bewährt hast, dann reden wir darüber, dass wir den Auftrag fortsetzen. Wenn das nicht mehr passiert in nächster Zeit, dann kannst du wieder. Ja, und da bekommst du vielleicht noch Thomas als Bewährungshelfer zur Seite, der sowieso alles hinterfragt. Sondern diesem Gescheiterten spricht Jesus aus und sagt, du hast dich durch dein Scheitern für den Dienst nicht disqualifiziert, sondern Gegenteil. Dein Scheitern qualifiziert dich erst richtig für diesen Dienst. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das Weiden von Schafen und Lämmern, das braucht Fürsorge, das braucht Geduld, das braucht Sorgfalt und vieles mehr. Das braucht einen Hirten und keinen Cowboy. Kennt ihr den Unterschied zwischen Hirten und Cowboy? Cowboy denke ich immer ans Kino, an diese Werbung, ja, für eine Zigarettensorte, wo sie mit Pferd und mit Peitsche und Lasso die Kuhherde vor sich hergetrieben haben in dem Pferch. Und wie es dann alle drin waren, ja, sind sie vom Pferd abgestiegen, haben erstmal eine geraucht und einen Kaffee getrunken und damit war es klar. Wisst ihr, Petrus war Cowboy. Der sagt, das packen wir schon, das treiben wir durch. Im Garten Gethsemane, er wäre Cowboy gewesen. Jetzt macht euch mal mit auf diese Reise. Stellt euch mal vor, Petrus hätte im Garten Gethsemane die Tempelwache in die Flucht geschlagen und hätte sie nach Jerusalem reingetrieben. Der wäre zurückgekommen, nicht nur mit so einem Kreuz, sondern mit einem riesen Selbstbewusstsein und hätte gesagt, so geht's. Menschen mit ihren Schwächen hätten bei ihm keine Verständnis gefunden. Menschen mit Scheitern hätten bei ihm kein Verständnis gefunden. Da wäre er Cowboy gewesen, so hätte er Gemeinde geführt. Durch sein Scheitern hat er erst erlebt, dass er diese Barmherzigkeit Gottes braucht und dadurch ist er selber barmherzig geworden. Und Jesus sagt, Petrus, dein Scheitern, mit diesem Scheitern brauche ich dich, weil dich das für diesen Dienst qualifiziert, weil es dich brauchbar macht für mich. Du erlebst deine Abhängigkeit. Wisst ihr, wer selber werkt, ich kann nicht für mich garantieren, der wird mehr Hirte sein als Cowboy, weil so mit den anderen umgeht. Und das Letzte, und damit bin ich durch dann, die Chance des Scheiterns ist ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Da ist dieser Vers 18 und 19 noch. Als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet. Da haben sie die Gewänder hochgebunden um die Hüfte, damit sie beim Laufen freier sind. Wenn du älter wirst, wird ein anderer dich gürten und du wirst deine Hände ausstrecken und er wird dich führen, und zwar dorthin, wo du nicht willst. Und dann kommt dieser Satz. Damit deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Da kündigte ihm das Martyrium an. Habt es mal vor Augen. Da ist der, der ein paar Tage vorher so grandios gescheitert ist, den kenne ich nicht. Und dem sagt Jesus, Petrus, du wirst für mich bis in den Tod gehen und das wirst du durchhalten. Und du wirst mich mit deiner Treue ehren. Und du wirst mit mir bis zum letzten Atemzug sein und du hältst an mir fest und wenn es dich das Leben kostet. Und dass das dann später passiert ist, dazu hat sein Scheitern mit beigetragen. Weil da hat er gelernt, ich kann nicht für mich garantieren. Wenn mich Jesus nicht hält, dann halte ich nicht durch. Aber wenn Jesus mich hält, dann kann ich ihm folgen und dann kann ich mit ihm sein. Und deshalb steht am Ende diese Einladung, Petrus, folg mir nach. Bleib einfach bei mir. Dann können wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Die Chance des Scheiterns. Wisst ihr, unser Scheitern kann für das Werk Gottes in unserem Leben und für seine Zukunft mit uns eine große Rolle spielen. Und ich habe noch ein schönes Zitat von Pfarrer Wilhelm Busch, der im Weidlehaus war. Der hat es so formuliert, ich glaube, dass Gott aus meinem Mist Dünger machen kann. Und dass mein Scheitern seinem Werk dienen muss. Scheitern als Chance, ich lerne mich selber besser kennen. Ich lerne Jesus besser kennen. wie er mit mir umgeht mit dem Scheitern und was er von mir erwartet. Und ich lerne das kennen, dass es eine Chance ist, am Scheitern zu wachsen und zu wissen, er ist es, der dadurch in meinem Leben etwas bewirkt, weil er immer größer ist als mein Scheitern. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern gleich, dann ist es genau die Einladung für Menschen, die nicht für sich garantieren können. Wo Jesus damals in diesem Kreis der Jünger sagte, ich habe so sehr Verlangen danach gehabt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Und da sitzt der Petrus dort. Da sitzt auch ein Judas dort. Da sitzen alle dort, die zweifeln und weglaufen. Und Jesus sagt, genau diese Menschen haben bei mir Platz, weil meine Vergebung den Neuanfang schenkt. Weil meine Vergebung größer ist als alles Scheitern und weil nur meine Vergebung diese Menschen bei Gott bewahren kann und in ihrem Glauben weiterbringen kann. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Wir wollen deinen Tod verkünden, Nummer 202. Und dass wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern können, wo wir eingeladen sind, brutto bei Jesus zu sein, wie Petrus damals am See Genezareth, so wir heute hier, wo wir ihn ganz persönlich begegnen dürfen. Lied Nummer 202, wir wollen deinen Tod verkünden.